Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Redakteurin im Medizinressort. In Deutschland erkranken etwa 230.000 Menschen jährlich an einer Sepsis und rund ein Drittel davon stirbt auch daran. Einen septischen Schock überlebt im Schnitt auch nur jeder Zweite. Damit ist die Sepsis eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Bei der Sepsis denken wir ja vor allem an Kliniken und an Krankenhausmedizin. Aber die Erkrankung hat auch für die ambulante Versorgung einen hohen Stellenwert. Denn viele Sepsis-Patienten haben die Erkrankung bereits ambulant entwickelt. Da die Symptome aber sehr unspezifisch sind, können Hausärztinnen und Hausärzte sie vielleicht nicht immer richtig erkennen. Über die Diagnose, aber auch über die Nachsorge von Sepsis-Überlebenden möchte ich heute mit Professor Frank Brunkhorst sprechen vom Universitätsklinikum Jena. Er ist der Koordinator der neuen Leitlinie Sepsis und bei der Deutschen Sepsis-Gesellschaft. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Schulock.
Eine Sepsis ist ja ganz generell gesprochen die überschießende Immunreaktion infolge einer Infektion. Die Infektion ist nicht mehr lokal, sondern systemisch, hat sich übers Blut ausgebreitet und nun reagiert das Immunsystem über. Die genaue Definition einer Sepsis hat sich ja in den letzten Jahren verändert. Wie genau? Können Sie da noch mal ein bisschen Klarheit vorab reinbringen?
Ja, wir verstehen unter einer Sepsis immer eine Infektion plus eine Organfunktionsstörung, vom Infektionsort ferne Organfunktionsstörung der Lunge, des Kreislaufes, der Nieren. Also es ist immer eine schwere Erkrankung und das ist die moderne Definition der Sepsis. Früher hatte man auch eine Infektion mit Entzündungszeichen als Sepsis bezeichnet. Jetzt ist es immer Infektion plus Organfunktionsstörung.
Mhm. Zu Beginn hatte ich ja auch schon gesagt, dass wie hoch die Sterblichkeit in Deutschland ist. Also man geht davon aus, dass etwa jeder dritte Sepsis-Patient daran auch verstirbt. Die Zahlen sind etwas höher als in anderen vergleichbaren Ländern. Warum ist das in Deutschland so?
Ja, das wird immer wieder behauptet. Aber ich denke, da ist nicht viel dran. Denn das sind andere Gesundheitssysteme, mit denen wir uns hier vergleichen. In United Kingdom oder in den Vereinigten Staaten gelangen bestimmte Patienten im gewissen Alter gar nicht mehr auf die Intensivstation und werden halt in den Statistiken dann auch gar nicht erfasst. Insofern, wenn man das in klinischen Studien etwa sich anschaut, die prospektiv sind und nicht aus Abrechnungsdaten diese Zahlen ableitet, muss man sagen, ist die Sterblichkeit in den entwickelten Ländern ähnlich hoch.
Können wir uns trotzdem etwas abschauen von anderen Ländern oder wie schätzen Sie erstmal grundlegend die Versorgung von Sepsis-Patienten und Prävention in Deutschland ein?
Also ich würde sagen, wir sind im Vergleich mit anderen europäischen Ländern oder den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien in ähnlicher Weise gut aufgestellt oder nicht ausreichend gut aufgestellt. Eines der wesentlichen Punkte ist die Früherkennung, wie Sie schon anfangs sagten, im ambulanten Bereich. Da vergehen oft sehr viele Stunden, bis der Patient einer adäquaten Therapie zugeleitet wird. Und das heißt, die prästationäre Erkennung und Versorgung dieser Patienten ist elementar wichtig. Und das teilen wir auch mit anderen Ländern. Das ist natürlich in großen Flächenstaaten noch viel schwieriger, wie in Schweden zum Beispiel. Wenn Sie sich vorstellen, wo der Weg zum nächsten Krankenhaus sehr weit ist. Bei uns ist es ja eigentlich einfacher, weil die Versorgung relativ patientennah erfolgen könnte. Aber hier gibt es wirklich Aufarbeitungsbedarf und Aufklärungsbedarf im ambulanten Bereich bei den Patientinnen und Patienten und aber auch in der hausärztlichen Versorgung.
Also die Zeit ist auf jeden Fall sehr relevant bei der Sepsis.
Ja.
Die Patienten haben ja unterschiedlichste Infektionssymptome. Sie haben Fieber, Tachykardie, eine erhöhte Atemfrequenz, sind gegebenenfalls verwirrt. Also ganz viele Symptome, die es auch bei normalen Infekterkrankungen ohne Gefahr einer Sepsis gibt. Wie genau kann jetzt der Hausarzt oder die Hausärztin also unterscheiden, ob es sich jetzt wirklich hier um einen möglichen Sepsisverlauf handelt?
Ja, das ist natürlich im ambulanten Bereich nicht einfach. Sie hatten eingangs gesagt, dass die Sepsis die dritthäufigste Sterblichkeitsrate hat. Und wir vergleichen uns in der Welt bei der Sepsis immer mit den anderen Akuterkrankungen, Schlaganfall und Herzinfarkt. Und da sind in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren, große Fortschritte gemacht worden. Sowohl die Patientinnen und Patienten oder Bürgerinnen und Bürger sind da relativ gut aufgeklärt, auch als auch die Akutmediziner und Hausärzte. Bei der Sepsis ist es viel schwieriger. Das ist eine schwierige Diagnostik, die man in der Regel ausführlich nur im Krankenhaus leisten kann. Und so geht es hier eigentlich darum, wirklich schnelle Kardinalzeichen zu erkennen, die darauf hindeuten, dass der Patient eine Sepsis haben könnte. Also immer wenn eine Infektion verdächtig vorliegt, ist ja auch noch nicht bestätigt unbedingt, also Fieber oder Husten mit Auswurf, Schmerzen beim Wasserlassen, Harnwegsinfekt und dann drei Kardinalzeichen auftreten, nämlich eine erhöhte Atemfrequenz über 22 pro Minute, ein erniedrigter systolischer Blutdruck unter 100 mm Quecksilbersäule und eine neu aufgetretene Verwirrtheit. Wenn zwei dieser Kardinalzeichen auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sepsis besteht, relativ hoch. Und das ist bei lokalisierten Infektionen nicht der Fall.
Da haben Sie jetzt ja die Kriterien vom Q-SOFA-Test gerade wiedergegeben. Ja. Der wurde ja auch in der vergangenen Leitlinie zur Sepsis noch explizit empfohlen. In der neuen Variante ist man jetzt einen Schritt zurückgegangen und spricht nur noch von geeigneten Screening-Instrumenten. Der Q-SOFA fällt darunter, aber auch andere Tests, wie zum Beispiel der SIRS, MEFS, News und News 2. Warum genau ist jetzt die Leitlinienkommission da einen Schritt zurückgegangen in Bezug auf den Q-SOFA-Test?
Wir haben leider Gottes keine, die Leitlinie ist immer eine systematisch entwickelte Literaturrecherche auf dem Boden von Publikationen, randomisierten klinischen Studien oder gut gemachten Beobachtungsstudien. Und wir haben im ambulanten Sektor überhaupt keine Daten für den Q-SOFA, sodass wir dazu nichts so gut sagen können. Im Krankenhaussetting ist es so, dass Q-SOFA einige Nachteile bietet und der News-Score einige Vorteile bietet. Aber der News-Score ist sehr, sehr aufwendig durchzuführen, im ambulanten Bereich unmöglich, weil da braucht es auch gewisse Laborwerte. Und so müssen wir sagen, wir haben rein, wenn man die Evidenz betrachtet, keinen Hinweis dafür, dass der Q-SOFA im ambulanten Bereich tatsächlich geeignet ist. Aber aus meiner Sicht, meiner persönlichen Sicht, würde ich Ihnen sagen, sind das die vitalen Parameter, die am ehesten geeignet sein könnten, auch jenseits von randomisierten Studien, die das aufzeigen, die ja frühzeitig eine Sepsis zu erkennen, ist meine persönliche Meinung.
Ein Kritikpunkt an dem Q-SOFA-Test ist ja, dass die Sensitivität sehr gering ist. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, den Q-SOFA muss man im Verlauf immer wieder machen. Es kann sein, dass der Patient um 18 Uhr noch keine Q-SOFA-Kriterien aufweist, aber vielleicht zwei Stunden später. Und diese Q-SOFA-Kriterien sind ja relativ einfach zu erheben. Die sind ja innerhalb von einer Minute, zwei Minuten zu erheben und müssten dann wiederholt gemacht werden. Es kommt darauf an, wie häufig dieser Test wiederholt wird, diese klinischen Parameter erhoben werden.
Also konkret stellen Sie sich das jetzt so vor, dass der Patient zunächst noch nicht in die Klinik, noch nicht in die Notaufnahme geschickt wird, sondern erstmal im telefonischen Gespräch mit dem Hausarzt bleibt und diese Werte, also die Atemfrequenz, Verwirrtheit und der Puls quasi ambulant zu Hause gemonitort wird und da die Rücksprache mit dem Hausarzt besteht und der dann das Signal geben kann, in die Klinik zu gehen, oder sollte das Signal doch schon lieber vorher kommen?
Das Signal sollte schon vorher kommen. Es ist, sagen wir mal, für die Patienten in der Regel gar nicht möglich, nicht, dass er sich selber den Blutdruck misst und so weiter. Das müsste man den Angehörigen überlassen. Also das ist schwierig für die Patienten und Patientinnen, das selber zu tun. Ich würde dafür plädieren, dass immer, wenn eine akute Verschlechterung im Allgemeinzustand im Rahmen einer Infektion auftritt, dass dann der Bereitschaftsarzt oder der Hausarzt, wenn er denn kommt, da haben wir ja das Problem in Deutschland, dass wir überhaupt keine hausärztliche Versorgung mehr zu Hause haben, dass dann der Hausarzt oder Bereitschaftsarzt diese Werte, also das Q-Sofa selber erhebt. Das wäre ein Fortschritt. Und auf der Basis den Patienten dann im Krankenhaus einweist. Wenn alle drei Sofa-Kriterien negativ sind, ist eine Sepsis sehr unwahrscheinlich.
Mhm. Ich habe auf der Seite der Sepsis-Stiftung auch eine Checkliste gefunden. Da werden zunächst bestimmte Risikofaktoren aufgelistet, die gegebenenfalls bei einem Patienten erfüllt sein können. Dann spezifische Symptome, die auf eine Infektion hinweisen können. Als nächstes der dritte Punkt, da kann man dann schauen, ob Anzeichen einer akut lebensbedrohlichen Erkrankung vorliegen. Also zum Beispiel ein nie gekanntes Krankheitsgefühl, ein Puls unter 50 oder über 120, feuchte, kalte oder marmorierte Haut und extreme Schmerzen. Das sind alles schon mal Dinge, die auf eine Sepsis hinweisen. Zusätzlich werden auch noch Anzeichen gelistet, bei denen eine Sepsis hochwahrscheinlich ist. Da hier werden genannt Verwirrtheit, Apathie, mehr als 20 Atemzüge pro Minute und ein systolischer Blutdruck unter 100.
Das sind die letzteren drei Zeichen, sind ja diese Q-Sofa-Zeichen, die Sie eben aufgeführt haben.
Genau.
Sind ja exakt die Q-Sofa-Zeichen.
Genau.
Aber jetzt kommen wir natürlich in eine Situation, was sind denn noch Risikofaktoren? So einfach ist es bei der Sepsis eben nicht. Immer wenn ein Patient bestimmte Risikofaktoren aufweist, die dafür die Anlass geben können, an eine Sepsis zu denken, muss man natürlich da viel vorsichtiger sein. Zum Beispiel ein Diabetiker, ein Patient, der unter immunsuppressiven Medikamenten steht, sogenannten Biologika. Patienten, die sehr alt sind, ist an sich schon ein hoher Risikofaktor für die Entwicklung einer Sepsis. Patienten, die in den letzten 14 Tagen einen operativen Eingriff hatten und jetzt eine ambulante Komplikation dieses operativen Eingriffs haben können, mit einer Wundinfektion und so weiter. Das sind natürlich auch nochmal ja, in der klinischen Beurteilung, Einschätzung des Patienten nochmal andere Risikofaktoren, die zu achten sind. Aber insgesamt muss man sagen, ist es eine schwierige Diagnose. Es ist nicht so einfach wie der Herzinfarkt, wo, sagen wir mal, ein linksthorakaler Schmerz oder Luftnot plötzlich einsetzt, dass dann der Notarzt angerufen wird, der ein EKG schreibt und die Diagnose stellt. Oder beim Schlaganfall ist das ja offensichtlich. Sondern es ist eine schwierige Diagnose, viel schwerer. Und man muss hier eben verschiedene noch patientenseitige Risikofaktoren mit einbeziehen und letztlich den Patienten immer sehen. Und zusammenfassend würde ich sagen, Infektion und akute Verschlechterung des Allgemeinbefindens plus zwei positiven Q-Sofa-Kriterien sind Anlass dafür, den Patienten im Krankenhaus vorzustellen oder einzuweisen.
Und dann schicke ich den Patienten eigenmächtig in die Notaufnahme. Er soll da mal hinfahren und es geht womöglich weitere Zeit verloren im Wartezimmer beziehungsweise bei einem erneuten Screening eben dieser Kriterien. Oder was kann der Hausarzt, die Hausärztin tun, damit das ganze Prozedere dann etwas schneller vonstatten geht?
Na, ich wäre ja schon froh, wenn diese Q-Sofa-Kriterien im ambulanten Bereich überhaupt bekannt werden. Mein Verdacht, dass die nicht bekannt sind, sondern nur in der stationären Versorgung bekannt sind. Und das wäre ja schon ein großer Gewinn, wenn die Hausärzte die Atemfrequenz bestimmen würden. Das haben uns im Übrigen einige Länder voraus. Die erheben tatsächlich auch die Atemfrequenz, zählen die Atemfrequenz pro Minute aus und nicht nur die Herzfrequenz. Und ich glaube, wenn das auf hausärztlicher Seite erfolgen würde, ist ja relativ einfach, das wäre schon ein Fortschritt. Blutdruck unter 100, systolisch und die Atemfrequenz über 22 pro Minute. Aber man muss es halt auch machen. Ich denke, es wird eigentlich zu selten oder gar nicht gemacht.
Genau, jetzt haben wir umfassend über die ersten Symptome gesprochen. Es gibt auch noch Empfehlungen zur weiteren Diagnostik, zu den Blutwerten in der Leitlinie, die sich verändert haben. So ist zum Beispiel eine neue Empfehlung, dass bei Erwachsenen mit Verdacht auf Sepsis eine Messung des Laktats im Blut durchgeführt werden soll. In der Leitlinie von 2018 gab es dazu noch keine Empfehlung. Gibt es weitere Laboruntersuchungen, die sinnvoll sind, beziehungsweise sind davon auch schon welche ambulant sinnvoll?
Wir sprechen jetzt von dem Blutlaktat, was in der Regel ja nur in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation gemacht werden kann, im Krankenhaus also und nicht im ambulanten Bereich. Wir haben keine akut verfügbaren, schnell verfügbaren Laborparameter im ambulanten Bereich, die man hier empfehlen könnte. Die sind alle viel zu lange bis zum Vorliegen der Ergebnisse vergeht im ambulanten Bereich, vergehen Stunden bis manchmal Tage. Da ist also kein Laborwert jetzt zu empfehlen. Man muss das klinisch entscheiden. Im klinischen Bereich ist das Laktat sehr, sehr hilfreich. Und ein Laktat über 2 Millimol pro Liter ist immer ein Hinweis darauf, auf eine beginnende Verschlechterung der Durchblutung, also Perfusionsstörung, noch bevor der Schock eintritt. Und deswegen haben wir das auch im klinischen Bereich, im stationären Bereich empfohlen. Aber wir haben keine Fortschritte im ambulanten Bereich. Das müssen, wenn denn, Schnelltests sein, die innerhalb von einer Minute verfügbar sind. So wie im Krankenhaus, da geht das sehr schnell. Das ist ein Point-of-Care-Test, der Laktat. Aber diese Maschinen, diese Labormaschinen stehen halt nicht in der Praxis.
Okay, verstehe. Vielleicht noch mal eine Empfehlung möchte ich trotzdem noch mal nennen, die sich natürlich auch auf die Klinik bezieht, aber jetzt der Vollständigkeit halber. Neu wird auch Folgendes empfohlen. Also es wird vorgeschlagen, bei einem Verdacht auf eine Sepsis ohne Schocksymptomatik zunächst zeitnah weitere Diagnostik durchzuführen. Falls der Verdacht auf eine zugrunde liegende Infektion weiter besteht, sollte dann die Verabreichung der antiinfektiven Therapie innerhalb von 3 Stunden erfolgen. Also selbst wenn der Verdacht auf die Sepsis besteht, heißt es nicht, dass eine Therapie direkt initiiert wird. Oder wie kann man sich diese Empfehlungen vorstellen?
Richtig. Bei Vorliegen vom septischen Schock ist die Empfehlung weiterhin unverändert innerhalb einer Stunde Verabreichung von Antiinfektiva. Bei Sepsis ohne Schock ist es gerechtfertigt, eine etwas ausführlichere mikrobiologische und bildgebende Diagnostik zu machen, um eine Infektion damit zu sichern oder nahezu auszuschließen und dann erst nach 3 Stunden Antibiotika zu verabreichen. Das Hintergrund ist der, dass wir festgestellt haben, dass diese allgemeine Empfehlung, bei Sepsis immer sofort Antibiotika zu verabreichen, zu einer verstärkten Anwendung von Antibiotika führt und zu einer verstärkten Antibiotikaresistenz. Und das ist der Hintergrund. Und wir haben aus den Daten, klinischen Studien, haben wir eigentlich nur für den septischen Schock Hinweise darauf, dass eine frühzeitige, schnelle Antibiotikatherapie innerhalb einer Stunde die Überlebensraten verbessert. Das ist der Hintergrund.
Die Unterscheidung zwischen Sepsis und septischen Schock, ist das auch etwas, was Sie sich schon in der ambulanten Diagnostik wünschen würden?
Der septische Schock ist natürlich etwas, was der Kliniker und der Hausarzt sofort erkennen würde, weil der Patient ist dann kollabiert. Der Patient hat einen Blutdruck, der immer unter 100 Millimeter HG ist, also ein schwerkranker Patient. Und dann kommt eben das Problem aber mit dem Laktat hinzu. Das ist ja auch ein Kriterium für den septischen Schock. Das kann im ambulanten Bereich, wie gesagt, nicht erhoben werden. Aber den septischen Schock kann man im ambulanten Sektor, ist immer ein Notfall und ist immer zu erkennen. Der Patient ist wirklich zentralisiert und kaum ansprechbar. Das wird immer zu einer Einweisung führen. Aber bei der Sepsis haben wir da ein anderes Problem. Das ist eben die kurze Phase vor dem septischen Schock. Und das wird häufig nicht erkannt.
Dann würde ich sagen, der nächste Schritt, also der Patient wird mit Verdacht auf Sepsis in die Klinik eingewiesen. Und der nächste Schritt ist dann natürlich die Therapie, die jetzt gar nichts mehr mit der ambulanten Versorgung zu tun hat. Darüber würde ich in diesem Podcast jetzt nicht sprechen. Worauf jetzt aber nochmal am Ende zu sprechen kommen, ist die Nachsorge. Ja. Einige Patienten überleben ja dann nach der Sepsis zum Glück doch. Allerdings gerade diese, die längere Zeit intensivmedizinisch behandelt werden mussten, haben in der Regel einen langen und komplizierten Genesungsprozess. Was sind denn so die häufigsten Probleme und Folgeerkrankungen, die Sie beobachten?
Ja, also da haben wir in der Leitlinie auch auf Wunsch der Patientenvertreter, die auch mit bei der Leitlinie mitgearbeitet haben, uns diesmal doch sehr dezidiert zu geäußert. Es ist so, dass die Patienten, die eine Sepsis überleben, das ist ungefähr ein Drittel, hatten Sie ja einleitend gesagt, und beim septischen Schock etwa die Hälfte, dass diese Überlebenden schwere Einschränkungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität aufweisen, darunter kognitive Störungen, also Störungen im Gedächtnis, in der Vigilanz, posttraumatische Belastungsstörungen und auch sogenannte Critical Illness Myopathie und Neuropathie, das heißt, die haben Nerven- und Muskelstörungen und die sehr lange anhalten können. Das Problem ist, dass dieses Krankheitsbild hat man als Post-Intensive Care-Syndrom, da hat man bezeichnet, PICS genannt. Das ist den Akutmedizinern sehr gut bekannt im Krankenhaus, aber im ambulanten Bereich gar nicht. Und so sind die Patienten, die nach Hause gelangen, dann auf sich alleine gestellt, haben diese Probleme mehr oder weniger ausgeprägt, stellen sich beim Hausarzt vor, der kann aber diese Probleme nicht auf die Sepsis zurückführen, weil es dafür keinen Terminus technicus sozusagen gibt, keine Diagnose. Und so haben wir uns gesagt, wir sollten dieses PICS sollte mit in den Entlassungsbericht aufgenommen werden, wenn der Patient entlassen wird und auch erklärt werden. Und damit das Kind sozusagen einen Namen bekommt, wir haben auch jetzt versucht, neu einen ICD-10-Code für dieses PICS zu beantragen beim BfArM. Denn immer wenn eine Krankheit keinen ICD-10-Code hat, gibt es sie nicht. Das ist das große Manko. Und die Patienten fallen in ein Versorgungsloch, wenn sie entlassen werden. Sie benötigten eigentlich entsprechende neurokognitive Testungen auf kognitive Dysfunktion oder auf psychologische Testungen, auf posttraumatische Belastungsstörungen. Auch viele junge Leute leiden darunter massiv. Und das ist ja unser Wunsch, dass das in den Krankenhäusern in Deutschland mit in die Entlassakte hineingehört. Und beim Weiteren eben auch, dass der Patient die Möglichkeit erhält oder die Angehörigen mit Selbsthilfegruppen Kontakt aufzunehmen, die sehr gut informiert sind über diese Spätfolgen und da auch erste Hilfe erhalten. Das ist etwas Neues, was wir hier gemacht haben, was auch so in den anderen Leitlinien international noch nicht erst langsam erkannt wird. Also selbst die Sepsis überleben ist das eine, aber die Sepsis Survivorship, also wie man eine Sepsis dann langfristig überlebt, ist das andere. Weil führt zu vielen Verdienstausfällen, zu Arbeitseinschränkungen, zu massivem Leid auch in der Familie. Und das ist ein Punkt, der mit in die ambulante Versorgung gehört. Und das muss adressiert werden.
Jetzt haben Sie gerade schon ganz viele Punkte angesprochen. Genau, also der Hinweis auf das PICS sollte von den Klinikern in den Entlassbrief übertragen werden. Dazu haben Sie ja auch in der Leitlinie einen standardisierten Textblock niedergeschrieben, den man quasi Copy-Paste so übernehmen kann. Trotzdem schreiben Sie auch, dass viele Patienten bei Klinikanweisungen häufig noch körperlich und mental so kompromittiert sind, dass sie für aufwendige und neuropsychologische Testungen noch gar nicht durchgeführt werden können. Also ob ein PICS vorliegt oder nicht, kann bei Klinikeinweisungen häufig noch gar nicht gesagt werden. Die Diagnose an sich liegt also dann häufig eigentlich eher bei den ambulanten Kollegen, oder?
Richtig, das ist ein guter Punkt, den Sie da machen. Der Patient ist tatsächlich so kompromittiert, dass er diese neurokognitiven Testbatterien gar nicht handeln kann und auch nicht die ganzen Testungen auf posttraumatisches Belastungssyndrom. Deswegen verbleibt der Ball sozusagen dann beim Hausarzt, dieses durchzuführen, beziehungsweise beim gleich mitbehandelnden Neurologen, der diese Testungen auch durchführen kann. Die neurologische Mitbetreuung bei Sepsis-Patienten ist extrem wichtig. Weil die meisten Spätfolgen sind tatsächlich im neurologischen, psychologischen Bereich anzusiedeln. Das heißt, hier ist eine Interaktion zwischen Hausarzt, Internisten und Neurologen zu empfehlen. Und zum Teil ist es auch so, dass aufgrund der kurzen Verweildauern in den Akutkrankenhäusern die Patienten gar nicht mehr in die Möglichkeit geraten, sich fachneurologisch mal einem Konsil unterziehen zu können. Und das ist sicherlich aufgrund der Kurzverweildauern auch ein Problem in den Akutkrankenhäusern.
Können Sie vielleicht für die ambulanten Kollegen eine Einschätzung geben? Wie häufig treten so langfristige Symptome auf? In welchem Zeitraum können die auftreten? Also vielleicht auch erst ein paar Monate nach Entlassung aus der Klinik. Gibt es bestimmte Risikogruppen? Einmal so ein Überblick, wer da besonders ins Visier geraten sollte.
Also posttraumatische Belastungsstörungen, nicht nur bei Patienten, sondern auch deren Angehörigen im Übrigen, die schwer unter diesem langen, intensiven Aufenthalt gelitten haben, die Angehörigen. Posttraumatische Belastungsstörungen sind ungefähr 70% im unterschiedlichen Ausmaß, also sehr, sehr häufig. Und kognitive Funktionseinschränkungen über 50%. Wir beobachten nicht selten, dass Patienten, das wissen wir aus Studien, dass Patienten, die schon mit kognitiver Einschränkung in die Sepsis reingegangen sind, also ältere Patienten in der Regel, dass die sich dramatisch verschlechtern. Das heißt also, gerade alte Patienten oder ältere Patienten sind besonders gefährdet, kognitive Dysfunktion zu erleiden. Und bei jüngeren Patienten ist das so, der Hausarzt stellt dann fest, der Patient ist nicht arbeitsfähig, er muss immer wieder krankgeschrieben werden, kann sich nicht konzentrieren. Und die Patienten selber berichten sehr ungern darüber, gerade wenn sie jung sind, weil sie letztlich die Symptome nicht richtig einordnen können, das auch häufig vor ihrer Familie verschweigen. Also auch sehr häufig die Muskel- und Myopathie ist auch so bei etwa 30% der Patienten anzutreffen, hat aber in der Regel eine bessere, gute Prognose, weil das Nachwachsen der Nervenfasern, die verantwortlich sind für diese Beschwerden, ist ungefähr nach einem Jahr abgeschlossen und der Patient erholt sich wieder. Außer der war vorher schon stark eingeschränkt und ist dann so immobil geworden, dass er nicht in der Lage ist, sagen wir mal, aufgrund der Muskelatrophie sich zu verbessern. Also das sind die häufigsten Spätfolgen. Es gibt natürlich noch jede Menge andere, die individuell verschieden sind, aber da sollte man das meiste Augenmerk drauf verwenden. Neu aufgetretene kognitive Einschränkungen nach Intensivaufenthalt bei Sepsis ist immer hochgradig verdächtig auf Spätfolge nach Sepsis. Fachneurologische Mitbehandlung erforderlich. Es gibt keine Medikamente bisher, weil wir die biologischen Mechanismen dieser Spätfolgen noch unzureichend verstehen.
Also in erster Linie geht es darum, ja, mit offenen Augen zu schauen, ob diese Symptome und Späterkrankungen vorkommen, weil, wie Sie gerade schon genannt haben, es betrifft eigentlich über die Hälfte irgendetwas davon, haben eigentlich über die Hälfte der Sepsis-Überlebenden. Also die Wahrscheinlichkeit ist leider hoch, dass langfristig Folgen entstehen. Würden Sie denn trotzdem sagen, dass bestimmte Screening-Intervalle zum Beispiel eingehalten werden sollten? Also wie kann man das denn im ambulanten Bereich wirklich gewährleisten, dass die Leute dann nicht aus dem Raster fallen und mit ihren Symptomen alleine zu Hause verunsichert bleiben?
Naja, in der Regel suchen die Patienten ja ihre Hausärzte nach Klinikaufenthalt auf. Und dann wäre schon bei der ersten Begegnung zwischen Hausarzt und ehemaligem Sepsis-Patienten wäre schon ein Gespräch erforderlich, das aus dem erkennt, der Hausarzt hat ja die Möglichkeit, das zu erkennen, weil er den Patienten ja am besten kennt, den Verlauf, den Verdacht zu äußern auf kognitive Verschlechterung und dann eine fachneurologische Mitbehandlung zu ermöglichen. Es gibt gewisse kognitive Trainingstests, die hilfreich sein könnten. Aber wir haben da noch keine Zaubertherapie dafür. geht jetzt im Wesentlichen darum, dass das überhaupt als Problem erkannt wird, von den Berufsgenossenschaften, von den Rentenversicherungsträgern, von den Krankenkassen. Bisher ist das nicht der Fall. Und wir haben viele Beispiele, wo Patienten keine adäquate Diagnose haben, etwa für Frühbeschäftigung, Hamburger Modell und so weiter, dass das überhaupt mal auf dem Radar ist, der weiteren längsschnittlichen Versorgung, als dass es jetzt eine adäquate Therapie gibt.
Keine adäquate Therapie, aber gibt es denn die Möglichkeiten, Reha-Angebote wahrzunehmen? Wie ist denn da im Moment die Evidenzlage?
Naja, Reha kommt natürlich nur für Patienten im arbeitsfähigen Alter in Frage. Das ist ja der Fall bei den Rentenversicherungsträgern. Aber egal, ja, Sie haben recht. Nur, auch das ist bemerkenswert, kognitive Dysfunktion nach Selbsthilfe ist noch keine Reha-Diagnose. Rechtfertigt keine Reha-Diagnose. Das ist ein Versorgungsdefizit. Und wir sind da von Seiten der Patientenorganisation mit den Rentenversicherungsträgern in Gesprächen, warum das denn nicht der Fall ist. Ja, also da sehen Sie, das ist einfach ein extremes Unwissen um dieses Cost-Intensive-Care-Syndrom, auch bei den anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen. Und da ist noch viel Arbeit. Geht es noch vor uns.
Viele offene Fragen, viel Arbeit. Können Sie abschließend vielleicht trotzdem noch mal so ein, zwei Hinweise geben, was für die Betreuung von Patienten nach der Sepsis für den Hausarzt und die Hausärztin relevant ist, wo den Patienten, wie den Patienten wenigstens ein Stück weit geholfen werden kann heute?
Ja, ich komme jetzt auch zu meiner Funktion. Ich bin ja auch Initiator gewesen, der eine Patientenorganisation vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat, weil mir diese Spätfolgen damals schon bewusst wurden. Und was sehr hilfreich ist, diese Patientenorganisation heißt Deutsche Sepsishilfe e.V. Das sind über 400 ehemalige Patienten und Angehörige. Und was sehr hilfreich ist, ist der Kontakt mit Selbsthilfegruppen. Das ist wirklich extrem hilfreich, weil in diesen gemeinsamen Gesprächen mit anderen Betroffenen lösen sich bestimmte Probleme viel besser. Es werden bestimmte Tipps und Anregungen geben. Und der Kontakt zur Selbsthilfegruppen, in dem Fall hier zur Deutschen Selbsthilfe e.V., das wird ja auch in der Sepsis-Leitlinie empfohlen, ist etwas, was ich jetzt auch allen mitbehandelnden Hausärzten empfehlen würde. Wir haben auch viel Informationsmaterial zu diesen Spätfolgen hergestellt. Alle sind aufgerufen über eine Notfallnummer. Wir haben eine Nummer, 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, wo immer Berater zur Verfügung stehen, ehemalige Patienten oder Angehörige. Und das hat sich als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Wir führen im Jahr etwa 4000 solcher Gespräche ehrenamtlich durch.
Ja, vielen Dank, Herr Brunkhorst, für das Gespräch. Ich hoffe, dass es noch weitere Forschung auf dem Gebiet geben wird und sich unser Wissen vergrößert und die Möglichkeiten für die Patienten natürlich auch besser werden letzten Endes. Genau, vielen Dank für das Gespräch auf jeden Fall.
Danke.
Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Ärztetag-Podcast.